Guten Morgen von hier oben. Könnt ihr an euren Plätzen alle gut hören? Ist das laut genug oder zu laut? Prima. Ich freue mich sehr, hier im Saarland zu sein, denn ich bin ein halber Saarländer. Ich komme aus dem Hunsrück und freue mich sehr, hier zu sein und zu zwei Themen mit euch gemeinsam hier was durchzugehen, nämlich zu zwei Themen, die Gott sehr wichtig sind. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist, haben wir gerade eben gesungen. Zwei Dinge, die ewig sind, nämlich Menschenseelen und das Wort Gottes. Und wir kümmern uns um was Wichtiges, wenn wir diese beiden Themen hier am Wochenende behandeln. Wir wollen was hören zum Thema Menschenfischer werden, wie können wir Seelen retten? Und wir wollen was hören, wie können wir die Bibel besser verstehen? Und ich freue mich, wenn es an den Plätzen raschelt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und schämt euch, wenn ihr es nicht habt. Kauft euch noch schnell einen da hinten, denn auf Bibeltage zu gehen ohne Bibel, das ist ein Widerspruch in sich. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr nicht denkt, das ist ja nur so eine Vortragsveranstaltung, sondern ihr dürft gerne vom Platz aus auch Rückmeldungen geben oder Fragen stellen oder Widerspruch regen. Ich habe eben gesehen, der Axel trug nur so ein Holzfällerhemd und auch die Musiker. Wir sind hier ganz unter uns. Wir können hier auf Augenhöhe miteinander umgehen. Was macht die Bibel plausibel? Für viele ist die Bibel ein bisschen versperrt, verschlossen und man muss vielleicht solche Durchbrüche schaffen, um mehr von den Schätzen der Bibel zu entdecken. Und ich möchte euch gerne heute Morgen eine große Gefälligkeit tun. Und ich kann auch sagen, ich habe die ganze letzte Woche eigentlich nur für euch gelebt. Ich habe mich nämlich intensiv vorbereitet auf dieses Thema. Ich möchte euch den großen Gefallen tun, von dem Dietrich Bonhoeffer spricht. Er sagt, es kann uns niemand eine größere Wohltat erweisen, als die, dass er uns die Heilige Schrift lieb und verständlich macht. Und den Gefallen möchte ich euch gerne tun. Ich möchte euch mitnehmen in ein paar Entdeckungen aus der Bibel. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Liebt ihr schon die Bibel? Ist deine Bibel wirklich dein Schatz? Hast du in diesem Schatz schon viel gefunden? Oder hast du schon nach Schätzen gegraben in der Bibel? Für mich ist es wirklich eine Freude, in der Bibel zu lesen. Und das möchte ich so gerne vermitteln. Nur viele schrecken so ein bisschen vor diesem Projekt zurück, denn die Bibel ist ja wirklich ein dickes Buch und vieles ist auch wirklich schwer zu verstehen. Meine Eltern lasen letzte Woche gerade in Hesekiel, da verstehe ich ganz vieles noch gar nicht. Und vielleicht ist es so ein bisschen wie bei einer Städtereise. Du willst mal nach London und du denkst, ja, London kenne ich, da gibt es die Tower Bridge und dieses, wie heißt dieses, London Eye, genau das meinte ich. Und den Big Ben. Meine Frau und ich, wir waren mal zu einem Wochenende oder zwei Tage in London und ich habe mir vorher den Stadtplan angeguckt und gesagt, oh, unser Hotel liegt ganz in der Nähe vom Big Ben. Oder wenn ich den finde, dann weiß ich mich zu orientieren. Aber wir kamen aus dem Bahnhof raus, ich sah erstmal weder Big Ben noch irgendwas und wir haben einen halben Tag verloren zu Fuß, bis wir mal das Hotel gefunden hatten, weil ich mich einfach nicht orientieren konnte in der großen Stadt. Und so geht es vielen in der Bibel. Sie wissen vielleicht, ja, da gibt es David und Goliath, aber wo steht das? Da gibt es Psalm 23, aber wo sind die Psalmen? Und man müsste erstmal so ein bisschen Überblick gewinnen. Und dazu gibt es Reiseführer. Und das möchte ich heute ein bisschen sein. Ich möchte ein Reiseführer werden in die Bibel und ein paar Schneisen schlagen oder so Überblicke geben. Was ich eine Grundentdeckung finde, und ich glaube, viele Christen vernachlässigen das völlig, wenn ihr die Bibel lest, dann sucht, was diese Bibel euch über Jesus weitergibt. Was steht hier über Jesus? Und erstaunlicherweise trifft das nicht nur für das Neue Testament zu, sondern auch für das Alte. Das möchte ich hier mal zeigen. Wir haben da zwei Bibelstellen, Psalm 40 und Hebräer 10. Da wird genau das betont, dass der Sohn Gottes, der Jesus, angekündigt ist im Alten Testament. Und es gibt eine Fülle von Bibelstellen, die uns genau auf diese Fährte locken wollen. In Johannes 5, Vers 39, da heißt es, dass die Schriften, das Alte Testament, schon längst von Jesus berichten. Johannes 5, Vers 39. Und ich freue mich, wenn es raschelt und ihr mitlest. Ihr erforscht die Schriften, das sagte Jesus zu den Juden, und sie hatten ja nur das Alte Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen? Also, wir wollen auch auf Entdeckungsreise gehen im Alten Testament. In Johannes 5, Vers 46 sagt er dann, Mose, er schrieb von mir. So sollten wir das Alte Testament lesen. Wo schreibt Mose von Jesus? Oder in Lukas 24, ganz am Ende des Evangeliums, der Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden und er begegnet noch einmal seinen Jüngern und er sagt, ich will euch erklären, wie Mose, wie die Propheten und die Schriften, wie sie alle von mir reden. Ich möchte euch das zeigen und ich wäre gerne bei dieser Bibelstunde dabei gewesen. Und dann finden wir im Hebräerbrief diesen Vers, Hebräer 10, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Sucht danach. Wo verkündet uns schon das Alte Testament den Herrn Jesus? Und ein Kernvers ist vielleicht ganz am Ende der Bibel zu finden, Offenbarung 19, Vers 10. Da steht, der letzte Teil des Verses, denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Der Spirit der Bibel, der rote Faden quer durch die Bibel, das ist Jesus. So wie man sagen könnte, der Geist von Apple, ja, das ist eigentlich die Biografie von Steve Jobs. Und so ist der Geist der Weissagung das Zeugnis von Jesus Christus. Quer durch die ganze Bibel. Es geht um Jesus. Und heute Morgen wollen wir diesen Rat beherzigen von einem gottlosen König. Er sagte, forscht genau nach dem Kind. Herodes. Erst bat er die Weisen, Schriftgelehrten um Auskünfte, wo ist denn der Messias zu erwarten? Was sagt das Alte Testament darüber? Und die Schriftgelehrten können ihm Auskünfte geben. Er soll in Bethlehem geboren werden, so und so. Sie fanden das Kind in der Schrift und den Weisen diesen gelehrten Männern, Magiern aus dem Osten, denen sagt ihr diesen Rat, forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, dann berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Das wäre meine Maximalerwartung für dieses Wochenende. Wir forschen nach dem Kind und wir sind so begeistert, dass wir unseren Herrn anbeten können, dass wir ins Jubeln kommen und dass morgen früh auch unsere Abendmahlsfeier erfüllt ist von Anbetung, von Huldigung. Forscht genau nach dem Kind. Ich habe euch was mitgebracht. Ratet mal, was das hier ist. Kann man das erkennen, auch hinten? Ein Tagebuch von einem Mathe-Professor. Ich will es euch verraten. Das ist eine Bibelarbeit von von einem jungen Mann mit Down-Syndrom. Mein Schwiegersohn hat einen Bruder, der leidet am Down-Syndrom, der Daniel. Und wenn der bei so Bibeltagen sitzt, dann nimmt er sich Notizbücher mit und Bibeln. Und die ganze Zeit schreibt er immer nur die Kapitelzahlen ab. Blättert um und schreibt alle Zahlen ab, die er findet, die dick gedruckten. Und so sieht es dann bei ihm nach einer Bibelstunde aus. Ich finde das irgendwie anrührend. Aber mir kommt es manchmal auch so vor, wenn wir die Bibel lesen, viel mehr begreifen wir gar nicht. Wir schreiben nur die fettgedruckten Zahlen ab, das, was irgendwie sofort ins Auge springt. Und vielleicht ist auch das, was ich hier weitergebe, eher ein bisschen banal, wenig theologisch, aber für mich war es hilfreich und vielleicht ist es auch für dich dann ein bisschen hilfreich. Die Bibel ist ein dickes Buch und manche sagen, ja, die ist doch sehr willkürlich zusammengestellt. In den katholischen Bibeln finden wir noch viel mehr, die Apokryphen. Und dann gibt es sehr umstrittene Sachen, da weiß man nicht, gibt es nicht noch ein Barnabas-Evangelium und ein Thomas-Evangelium und was weiß ich noch für ein Evangelium? Ist die Bibel nicht ein sehr willkürliches Werk, eine Patchwork-Schriftensammlung? Kannst du uns das mal plausibel machen, wieso gehören ausgerechnet diese Bücher zur Bibel und nicht andere? Übrigens, plausibel, was heißt eigentlich, mach mir etwas plausibel? Plausibel ist ein Hinweis, ja, das ist glaubwürdig, das kann man tatsächlich für ernst nehmen, da gibt es sehr viele Beweise für, das leuchtet ein. Das Gegenteil wäre absurd, es ist einfach anzuzweifeln, das kann nicht stimmen. Aber wenn etwas plausibel ist, dann sollte man sich auf die Spur machen, ist es wirklich so? Ich habe hier mal einen Test mitgebracht. Ist folgende Aussage plausibel oder absurd? In Hotelzimmern, in denen eine Bibel ausgelegt wird, verschwinden nachweislich weniger Handtücher. Ist es plausibel? Sind das Fake News? Ja, das könnte man jetzt checken. Man könnte in den Hotels nachfragen, sich Zahlen dazu heraussuchen. Gibt es wirklich eine Korrelation? Bibeln und Handtücher verschwinden? Und es ist tatsächlich so. Also ihr Gideons, vielen Dank, wenn ihr in den Hotels viele Bibeln auslegt. Und so sind manche Aussagen der Bibel auf den ersten Blick schwer zu verstehen, unglaubwürdig, aber die Bibel ist plausibel. Mach dich auf die Suche, mach den Faktencheck. Sie ist nämlich nicht ein wilder Flickenteppich von wild aneinander genähten Fetzen, sondern dahinter steckt etwas Geniales, was Gewaltiges. Eine wunderschöne Perlenkette und nicht so eine von der Stange, sondern jede Perle ist irgendwie individuell gefärbt. Und genau so ist die Bibel. 66 Perlen. Jede ist einzigartig, jede ist wunderschön, aber das Besondere an der Bibel ist, hier hat ein Juwelier ein Schmuckstück zusammengefügt, das in der Gesamtheit noch viel mehr ist als nur die Summe ihrer Einzelteile. Die Bibel ist harmonisch. Sie bildet ein Gesamtkunstwerk, nicht nur ein Flickenteppich, sondern es ist ein Gesamtwerk. Und darin ist auch ein Webmuster. Und deshalb gibt uns Gott diesen Rat: Forscht nach im Buch des Herrn und lest. Es fehlt nicht eins von diesen. Keins vermisst das andere. Denn der Mund des Herrn, er hat es befohlen. Und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Wenn man da im Buch Jesaja den Kontext studiert, denkt man, ja, oder es geht irgendwie um wilde Tiere aus Babel. Aber ich denke, man kann diesen Vers auch sehr gut anwenden oder verstehen für das Zustandekommen des Kanons, des Geheimnisses der Bibel. Bei der Perlenkette, da kommt eine Perle aus der Karibik und eine vielleicht aus der Südsee, eine kommt aus dem Indischen Ozean und sie werden zusammengefügt und bilden eine wunderschöne Einheit. Und genauso geschah es auch bei der Bibel. Was ist das? Ist das eine Bastelarbeit von einem Jungen mit Down-Syndrom? Weiß das jemand? Hier, ihr Männer? Eine Notenplatte? Nein. Das ist ein Kabelbaum. Habt ihr heute Morgen schon spazieren gefahren? In jedem Auto sind wohl 2 bis 3 Kilometer Kabel verbaut. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel für das Zustandekommen der Bibel. Ich habe einen Bekannten in Wuppertal, den Achim von der Mühlen, der arbeitet bei Delphi und die konzipieren solche Kabelbäume. Und er sagt, das Kunststück ist folgendes. Da werden Bauteile von einem Auto in Spanien produziert, in Südamerika, irgendwo in der Tschechei. Da die Heckklappe, da die Türen, da die Achsen, da das Cockpit. Und dann kommen all diese Komponenten und werden montiert. Und die Kabelbäume, die müssen einfach passen. Und er sagt, das ist die Kunst. Und dann sind hier, jedes Auto hat eine andere Ausstattung. Der eine hat mit Navi, der andere ohne, der andere ein Soundsystem, der andere irgendwelche Assistenzsysteme. Und das muss passen. Da muss vom hintersten Blinkerlämpchen bis vorne ins Cockpit, muss die Verbindung da sein. Und ich glaube, genau das ist das Geheimnis bei der Bibel. Schaut mal hier. Das ist leider jetzt schwer zu erkennen bei der Helligkeit. Das ist das preisgekrönte Bild der Wissenschaften 2010. Bestes Bild der Wissenschaft 2010. Da hat sich irgendein Programmierer die Mühe gemacht, die ganze Bibel, 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose, hier ist ein Ausreißer, was könnte das wohl sein? Ja, Psalm 119, genau, weil er die meisten Verse hat. Dieses Kapitel sticht sehr heraus. Er hat alle Kapitel aufgelistet und dann hat er visualisiert, wo gibt es Querverweise, wo gibt es Referenzen. Hier in Mose lesen wir was und das finden wir da hinten wieder in Lukas 5 oder so. Bestes Bild der Wissenschaft. Das ist der Kabelbaum der Bibel. Denn die Bibel ist in sich so selbstbezüglich, so voller Referenzen und alle Steckerplätze stimmen. Es gibt 63.779 Querverweise. Als ich 15 Jahre alt war, wünschte ich mir am ersten Advent an so einem Büchertisch die Scofield Studienbibel. Meine Mutter sagte damals, Andreas, wir haben es gerade gebaut, dann ist es aber das einzige Weihnachtsgeschenk, was wir dir leisten können, was wir uns leisten können, wenn dir das recht ist. Und dann bekam ich die Scofield Studienbibel geschenkt und die hat den Vorteil, da sind all diese Verweise tatsächlich auch abgedruckt als Parallelverse, als Anmerkungen, als Kettenangaben und man kann sehr schön in der Bibel studieren. Empfehle ich euch. Was für mich auch ein großes Geheimnis ist oder die Glaubwürdigkeit der Bibel unterstreicht, ist folgender Fakt. Die Bibel wurde uns nicht nur von Mose gegeben. Er kam von dem Berg und brachte uns die 10 Gebote mit oder die 5 Bücher Mose, sondern die Bibel ist ja ein Konglomerat von 66 Büchern. Der Koran und das Buch Mormon, die sind im Gegensatz dazu vom Himmel gefallen. Die waren da durch ein Diktat, kann man sagen. Zumindest behaupten es so die Herausgeber oder die beiden Religionsgründer. Mohammed sagt, er bekam unfreiwilligerweise diese Engelsoffenbarungen. Er hat sich sogar anfänglich so gefürchtet und geweigert, dass ihm der Kiefer irgendwie zwanghaft geöffnet wurde und der Engel sagte ihm, rezitiere, und er musste den ganzen Koran aufschreiben, er alleine. Und ganz ähnlich war es bei Joseph Smith. Er hat auch durch einen Engel irgendwie so goldene Platten gefunden und da war das Buch Mormon draufgeschrieben und sie fanden es sozusagen am Stück. Aber ganz anders war es bei der Bibel. Und die Bibel, sie warnt uns sogar ausdrücklich vor diesen beiden Büchern. In Galater 1, Vers 8 heißt es, wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Genau diese beiden Bücher sagen, sie sind durch Engelsübermittlung der Menschheit geschenkt und gegeben. Die Bibel ist nicht so vom Himmel gefallen, sondern sie hat eine ganz eigenartige Entstehungsgeschichte. Es haben sehr viele daran mitgeschrieben, über Jahrhunderte. Und trotzdem stimmt der Kabelbaum ohne Absprache. Heutzutage ist es sehr modern, folgendes Gleichnis hier zu verwenden. Ich glaube, es geht auf Buddha zurück. Wir alle sind wie blinde Tastende, die einem Elefanten begegnen. Und der eine hat das Ohr in der Hand und sagt, ja, der Elefant sieht aus wie ein Salatblatt oder wie eine Familienpizza. Und der andere berührt den Rüssel und sagt, ja, ein Elefant, der fühlt sich an wie eine Schlange. Und der andere, der fühlt das Bein und sagt, nee, ist doch mehr wie so ein Katzenkratzbaum oder was hier so ein... Und so wird man heute im Religionsunterricht unterwiesen, alle Religionen haben ein Stück der Wahrheit und wir müssen uns nur annähern und aufeinander hören, in Dialog treten und dann kriegen wir schon mehr zusammen von der Wahrheit. Aber das Problem ist, diese verschiedenen Offenbarungen widersprechen sich eklatant. Mohammed behauptet, Allah hat keinen Sohn. Und dann hört es schon auf. Leider ist das eben nicht kompatibel, dass man sagt, ja, jeder hat ein Stück Erkenntnis und lass sie uns zusammentun. Bei der Bibel fände ich es so wunderbar, heilige Männer Gottes schrieben heilige Schriften, durch den Heiligen Geist getrieben. Und man kann sagen, sowohl der Herr Jesus als auch die Bibel, sie haben eine Vergleichbarkeit, denn beide sind durch den Heiligen Geist hervorgebracht. Beide wurden durch den Heiligen Geist empfangen. Die Schriften und der Herr Jesus. Beide sind sie irgendwie in völlig gewöhnlicher Form sehr menschlich nahbar erschienen ihrer Gestalt. Die Bibel, sie schreibt wirklich eine menschliche Sprache. Und der Jesus, er kam wirklich als vollkommen gewöhnlicher Mensch. Der wäre hier im Publikum nicht aufgefallen. Und doch, beide sind völlig vollkommen und fehlerlos, göttlichen Ursprungs. Gott hat sich die Mühe gemacht, sein Buch an uns in drei Kontinenten entstehen zu lassen. In Europa, in Asien und in Afrika. Und er hat sie in drei Sprachen verfassen lassen. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und das über Jahrhunderte. Und alles passt. Serienteile vom Sinai, Module aus Mesopotamien, Einheiten aus Europa. Aber es ist ein harmonisches Ganzes. Mich hat noch folgender Vergleich bewegt. Stellt euch vor, ihr seid Kain und Abel. Und ihr wollt wissen, wo liegt eigentlich Eden? Okay, der Weg war versperrt, der Rückweg. Aber wie findet man da hin? Das war gar nicht schwer. Denn die Bibel sagt uns, es ging ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Und die haben sich dann da auf der Erde breit gemacht, diese vier Flüsse. Und wenn du jetzt Eden finden wolltest, tja, da musstest du einfach an einen Fluss gehen und dann flussaufwärts gehen und du kamst untrüglich, unweigerlich an den guten Garten Gottes. Nur der Zugang war versperrt, bewacht. Jeder der vier Flüsse wies den Weg zurück ins Paradies. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel für die Bibel. In Psalm 36, dem Hochzeitspsalm meiner Tochter, heißt es, bei dir ist die Quelle des Lebens, Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist der Ursprung. Von ihm kommt die Quelle des Lebens, der Lebensgeber. Hat heute bis heute kein Professor der Welt geschafft, Leben zu erzeugen. Bei ihm ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Nur Licht hat die Eigenschaft, dass wir es eben nicht sehen. Das weiße Licht ist für unsere Augen nicht dechiffrierbar, sondern Licht muss sich brechen. Und dann sehen wir Farben. Und ich denke, so ähnlich ist es auch in der Bibel, dass Gottes Offenbarung, Gottes Licht sich bricht und auffächert in viele, viele Farben. Und wir finden in der Bibel eine Fülle, verschiedene Färbungen. Und auch heute noch gibt es so ein Flusssystem, dem wir einfach nachgehen können, nämlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wenn du diesen Vieren folgst, die Spur aufnimmst, du wirst unweigerlich Jesus kennenlernen. Es geht gar nicht anders. Du musst ihn erkennen, wenn du diese Bücher liest. Die ganze Bibel zeigt uns den Christus, haben wir vorhin gehört. Aber diese vier, die hat Gott beauftragt, ein besonderes Porträt zu zeichnen von dem Sohn Gottes. Auch da sagen manche, tja, da ist ja wohl ein Fehler oder ein Schnitzer passiert. Gott schreibt da anscheinend vier Evangelien in seine Bibel, aber die widersprechen sich ja. Und das kann ja nicht harmonisch vollkommen sein. Aber macht euch die Mühe und vergleicht das mal. Ich war früher vom Beruf Bauzeichner und wir mussten oft diese Ansichten von Häusern zeichnen. Ein Schnitt, eine Vorderansicht, eine Seitenansicht, Draufsicht seltener, aber auch Perspektiven. Und genauso ist es mit den vier Evangelien. Sie zeigen uns den Herrn Jesus von ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und immer wieder gibt es einen neuen Aufschluss von seinem Charakter, von seinem Wesen. Und Johannes, er liefert uns die Draufsicht. Er sieht das Ganze von oben, aus der Herrlichkeit. Er sieht den Sohn Gottes. Und so entsteht ein Gesamtbild, wenn wir die Bücher miteinander parallel lesen, vergleichen. Und das würde jetzt zu weit führen, da ein Studium zu betreiben, das wäre ein Thema für eine Woche, aber nur mal so als Idee für euch. Und vielleicht könnt ihr es zu Hause einfach mal nachvollziehen. Bitte macht mal diese Spurensuche, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie zeigen uns Jesus aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Das hier ist offenbar. Matthäus, er schildert uns den gekommenen König, den verheißenen Sohn Davids, der über Jahrhunderte angekündigt war. Auf diesem Thron soll einer sitzen. Aus der Hütte Davids soll einer kommen. Das ist das Thema von Matthäus. Immer wieder, der König kommt. Markus, er hat einen etwas anderen Fokus. Er schildert Jesus als den, der einfach dienstbereit war. Er kam als ein Knecht. Er hat nicht viel Aufhebens gemacht. Das ist der Blick von Markus. Lukas, er war vom Beruf Arzt und wahrscheinlich war ihm deshalb der Mensch sehr vertraut. Und er beobachtet den Herrn Jesus als den Menschen unter Menschen, als Freund unter Freunden, als Besucher. Und Johannes, er darf wirklich diese Himmelsperspektive wählen. Jesus, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist Gott selbst. Meine Eltern haben gerade jetzt noch Hesekiel 1 gelesen. Da lesen wir eine rätselhafte Vision von Hesekiel, wie er vier Gestalten sieht. Und die passen sehr gut zu diesen vier Evangelien. Der Löwe, das königliche, majestätische Tier, Matthäus. Hesekiel sieht aber auch einen Stier. Das war damals in Israel das größte bekannte Tier. Aber dieses arglose Tier hat man eingespannt, um die Arbeit zu tun, um die Schwerstarbeit zu schaffen. Der Traktor der Antike. Und so sehen wir den Jesus in Markus als den, der dient und arbeitet. Und in Lukas, da hat er das Menschenantlitz. Er zeigt sich voller Barmherzigkeit als der, der Friede und Freude gibt. Und im Johannesevangelium, da hebt der Adler ab. Da sehen wir, wer eigentlich Jesus wirklich ist, woher er kommt, wohin er geht. Der Sohn Gottes, wie der Adler. Wenn ihr mal aufschlagt, Matthäus 21, Vers 5, da sagt Matthäus, warum er sein Buch schreibt oder wozu Jesus gekommen ist. Matthäus 21, Vers 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen des Lasttiers Jungen. Er kam als ein König. Markus, er betont, Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wozu kam er? Um zu dienen. Ein König, der dient, das kennen wir noch gar nicht. Und Lukas, in der Geschichte von Zachäus, da steht dieser ergreifende Satz, Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, hier nicht um zu dienen, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu kam er, als ein Notarzt, schreibt hier Lukas. Er kam, um zu retten. Und im Johannesevangelium, Johannes 10, Vers 10 steht, der Sohn des Menschen ist gekommen. Wozu? Dass wir das Leben haben sollen. Und zwar Leben im Überfluss, die Fülle in Jesus. Und so schildert jeder dieser vier Evangelisten eine andere Perspektive, wählt einen anderen Schwerpunkt. Und diese Bilder ergänzen sich zu einer Ganzheit. Matthäus betont immer wieder, schaut mal, das musste doch geschehen, damit etwas erfüllt wurde, was im Alten Testament steht, von dem Sohn Davids. Markus, er schildert ganz oft, ich habe vergessen, wie häufig, und sogleich, und sogleich, und sogleich. Es ist immer nur Action, es geht ständig weiter im Markus-Evangelium, gar keine Verschnaufpause, wie ein Sklave, der einfach schuften muss. Weiter, weiter, weiter. Und sogleich macht er das, und sogleich. Im Lukas-Evangelium, da finden wir den Herrn Jesus ganz besonders als den Freund der Zöllner und Sünder. Wie er bei Menschen zu Gast ist, wie er sich ihnen annähert, wie er seine menschliche Seite zeigt. Im Johannes-Evangelium und nur da lesen wir immer wieder diese Formel, wahrlich, wahrlich. 100%, ganz wichtig. Solche Botschaften finden wir nur in Johannes. Man könnte auch sagen, ein Schwerpunkt in Matthäus sind Reden Jesu, seine Predigten, Bergpredigt, Endzeitpredigt. In Markus finden wir viele Taten, Berichte über seine Heilungen, über das, was er tat. Lukas zeigt den Herrn Jesus immer wieder in den Häusern, zu Tisch liegend, zu Besuch bei den Menschen. Und Johannes, er streicht besonders heraus, dass der Jesus nicht nur Taten und Wunder tat, sondern dass sie Zeichen waren, dass sie voller Bedeutung sind. Das ist Johannes' Thema. Matthäus am Anfang und am Ende lesen wir, dass Menschen vor dem Sohn Gottes in die Knie gehen, vor Jesus. Diese Besucher aus dem Osten, diese Magier, als sie endlich das Kind gefunden haben, sie fallen nieder vor ihm, huldigen ihm und tun ihre Schätze auf. Und so endet auch das Evangelium, das am Schluss vor diesem König niedergekniet wird. In Markus sehen wir ihn vielmehr am Dienen. Lukas, er beginnt sein Evangelium mit Freude. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Und genauso endet auch das Evangelium mit Freude. Lest mal den letzten Satz aus dem Lukas-Evangelium. Und da schwappt sie immer noch über, diese Freude. Lukas, der letzte Vers. Sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel, Gott lobend und preisend. Im Johannesevangelium Nur als so eine, als ein Schlüsselmerkmal, nur da finden wir diese Ich-Bin-Worte, wo der Jesus zeigt, wer er wirklich ist. Testfrage an die jungen Leute hier. Wie viele Kapitel hat das Matthäus-Evangelium? Haut raus. 28 und noch sehr jung. Hier, richtig. Wie viele Kapitel hat das Markus-Evangelium? 16. Sehr gut. Und Lukas? 24. Wie viel hat Johannes? 21. So, jetzt haben wir schon 10 Uhr und deshalb schreiben wir jetzt einen Test. Man kann auch was gewinnen. Und zwar, die jungen Leute unter 50 können eine Praline gewinnen und die Leute über 50 sogar Mon Cherie mit Schnaps drin. Achtung, wer kann mir als erstes die Lösung sagen? Hier ist ein Wort gesucht. Wer findet dieses Wort? Ja. Richtig. Das Matthäus-Evangelium zeigt Jesus als Sohn Davids. Ich habe die Pralinen noch nicht hier. Ich bin nicht genug präpariert. Matthäus zeigt uns den Sohn Davids. Kann man sich merken, ja? So, jetzt die zweite Rätselfrage. Das Markus-Evangelium? Falsch. Gut aufgepasst, aber falsch, ja? Wer hat es gesagt? Richtig. Diener. Das Markus-Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus als einen bescheidenen Diener. Dritte Testfrage. Ja, jetzt stimmt's, genau. Danke, Stefan. Also im Lukas-Evangelium begegnet uns Jesus als ein echter und nahbarer Mensch. Und letzte Frage. Von oben? Ja. Ja, Mann, ist der schnell. Ein bisschen viele Kalorien heute Morgen. Gerade Johannes betont, Jesus ist wirklich Gott. Und bei Johannes finde ich so schön, sieht es, kann man schwer erkennen hier, ein Vater, der einen Sohn im Schoß hat. Herrlich. Leider wollen sie das mit 12, 13 plötzlich nicht mehr so. Und genau das sagt das Johannes-Evangelium. Da heißt es, Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und bemerkenswerterweise steht hier nicht, der in des Vaters Schoß war, sondern der irgendwie noch immer im Schoß des Vaters ist. In dieser Nähe zu Gott, dem Vater, war Jesus auch als Mensch. Er, der im Schoß des Vaters ist. Und jetzt passt mal auf, schlag mal weiter hinten auf, Johannes 13, Vers 23. Es ist dieser letzte Abend, noch einmal in Vertrautheit mit den Jüngern. Sie hatten einen Saal schon vorher gebucht, mit Polstern, mit Sofas, ganz angenehm. Und dort aßen sie zum letzten Mal gemeinsam das Passa. Und dann gibt es unter den Jüngern so eine Rätselfrage und plötzlich stößt Petrus den Johannes an und sagt, du bist irgendwie näher dran als ich, aber sag mir mal, was meinte Jesus da gerade eben? Und dann steht hier in Johannes 13, Vers 22, da blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch im Schoß Jesu. Und diesem nun winkt Petrus, ja, oder an der Brust. Das Wort hier besagt beides. Es ist sozusagen die Körpermitte, da wo man sich ankuscheln kann. Diesem winkt Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl wäre, von wem er rede. Merkt ihr was? Am Anfang im Johannes-Evangelium lesen wir Jesus. Er ist im Schoß des Vaters. Und hier lesen wir, dass nach 3 Jahren der Johannes diese Nähe zu Jesus gewann, dass er fast im Schoß Jesu ist. Gar keine Distanz. Er hat sich ihm so angenähert, dass er sich bei ihm anschmiegt, beim Essen. Das macht man doch nicht. Doch, der Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und Johannes, er will dem so nah auf die Spur kommen, wenn ein Kind an der Brust des Vaters lehnt, dann hört das Kind den Herzschlag des Papas oder auch der Mama. So nah war der Herr Jesus auch in seinem Erdenleben dem Vater. Er verstand den Herzschlag des Vaters alle Zeit. Aber Johannes, er hat es auch gelernt, Jesus so nah zu sein, dass er förmlich Jesu Herzschlag hören konnte. Und ich glaube, der ging da ziemlich schnell an diesem Abend. So hat Jesus gelebt, nah am Herzschlag des Vaters. Und so hat auch Johannes gelebt, ganz nah am Herzschlag des Herrn Jesus. Und er ist der Jünger, der uns am nächsten an Jesus heranbringen kann, ist mein Eindruck. Wenn der Jünger an der Brust des Lehrers liegt, näher kann man ihm nicht kommen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagte Herr Jesus in Johannes 14. Und wer Johannes gelesen hat, der hat wirklich den Sohn Gottes gesehen. Er lässt uns teilhaben an seiner Entdeckung. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, sehr bescheiden, Johannes nennt nicht mal seinen Namen, lag zu Tisch an der Brust Jesu oder in seinem Schoß.